die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte. So werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte. Vorweg einmal Folgendes: Bei dem Gleichnis geht es nicht darum, dass die einen das Himmelreich und die anderen gar nichts überkommen. Es gibt ja auch dieselbe Gleichnis, die sehr drastisch aufzeigen, da die Guten und da die, die dort hinkommen, wo nur Heulen und Zähneklappern ist. So ist es nicht bei dem Gleichnis, das wir jetzt gehört haben, bei dem Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Da geht es um Erste und um Letzte, aber nicht um solche, die gar nichts überkommen. Und das finde ich eine schöne Feststellung, die ich gerade auf uns als da versammelte Gemeinde übertragen möchte, wir alle, die da sind und uns auf den Jesus einlösen. Das tun wir, wenn wir Gleichnis vom Jesus hören, dann lassen wir uns auf ihn ein. Wir alle gehören dazu. Vielleicht gehören wir zu den Letzten, meinetwegen, aber das Letzte dran kommen ist immer noch besser, als gar nichts mehr überkommen. Und das Gleichnis redet ja davon, wie jeder Arbeiter einen ganzen Tageslohn überkommt. Gell, Denar, hast du, glaube ich, gesagt, kriegt einen Denar. Also auch der Letzte hat noch genug. Soweit einmal die Vorbemerkung, die eine tröstliche Vorbemerkung ist. Im Himmelreich ist es so, dass alle genug überkommen. Schauen wir jetzt aber gleich mal noch im Detail, was führt denn dazu, dass Erste zu Letzten werden. Im Gleichnis sind die Ersten ja die, die schon am Morgen früh eingestellt werden, um zu arbeiten. Ein Privileg. Nicht alle Leute in diesem Gleichnis haben schon am Morgen früh die Sicherheit, dass sie am Abend einen Lohn bekommen, den sie heimbringen können und davon leben. Für einen Haufen von uns ist die Sorge, Gott sei Dank, gar nicht so nachvollziehbar. Die Konfirmanden, die heute da sind, kennen seit klein auf nichts anderes, als dass sie jeden Morgen aufstehen und in die Schule müssen. Die Unsicherheit am Morgen, ob man echt am Abend genug Geld hat, die kennen sie nur theoretisch. Auch viele Erwachsene in der Schweiz kennen die Sorge nicht. Das heisst aber nicht, dass man nicht die Sorge vom zu spät kommen oder die Sorge vom zu kurz kommen kennen würde. Diese Sorge, die kennen noch recht viele. Ob man echt eine gute Lehrstelle findet oder dann doch noch gezwungen ist, ein 10. Schuljahr zu machen, weil einem niemand hat wollen. Überhaupt, ob man eine Stelle findet oder auf das Sozialamt muss oder zu den Eltern betteln muss. Ob man einen Ehepartner findet oder ob man echt zu spät kommt, auch dort. Ob es irgendwann echt einmal noch klappt mit dem Kind überkommen oder echt gar nie mehr. Im Geschäftsleben ist oft die Sorge da, ob man den Auftrag echt überkommt oder nicht. Also kurz gesagt, wir kennen die Sorgen schon, die die Arbeiter hatten, die erst eingestellt worden sind. Und wir kennen die Erleichterung, wenn man nach langem Planen dann doch noch erwarten, das überkommt, was man darauf gehofft hat. In vielem aber gehören wir zu den Ersten. Die Sorgen sind gar nicht um, weil wir haben schon am Morgen früh mehr als genug Arbeit. Und dann vergessen wir noch gerne, dass die Arbeit eben das ist, was uns extrem fehlen würde, wenn wir es nicht hätten. Hunger, wenn wir nicht arbeiten dürften. Das ist das, was man noch ganz gerne vergisst. Und dann kommt der Neid. In vereinfachten Bibelübersetzungen heisst es, dass der Weinbergbesitzer einem von diesen Arbeitern, die sich beschwert haben, antwortet und sagt, ich darf doch mit meinem Geld machen, was ich will. Jetzt musst du doch nicht neidisch sein, nur weil ich grosszügig bin. Du musst nicht neidisch sein, weil ich grosszügig bin. Dir passiert ja nichts ungerecht. Du kriegst, was wir abgemacht haben. Und in wortgetreuen Bibelübersetzungen heisst es, das, was wir vorher gehört haben, ist so ein Mittelding zwischen wortgetreu und frei übersetzt. In ganz wortgetreuen Bibelübersetzungen heisst es, ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Wir haben vorher gehört, gell, von der Marianne, machst du ein böses Gesicht, oder? In der direkten Wort-für-Wort-Übersetzung ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Fragt der Weinbergbesitzer. Das ist ein Wortspiel. Das böse Auge, das ist ein Ausdruck, der für Neid steht. Für Neid. Wer ein böses Auge hat oder mit einem bösen Auge schaut, der ist neidisch. Und das Wortspiel ist dann eben der Gegensatz Bös gut, das böse Auge und das Gutsein vom Weinbergbesitzer. Es kommt so einmal ganz deutlich über, wie doof das eigentlich ist. Der Weinbergbesitzer ist gut auf der einen Seite und weil der gut ist, reagiert der Arbeiter auf der anderen Seite bös. Mit dem bösen Auge, eben mit Neid. Statt dass er auch gut reagieren würde. Mit Freude zum Beispiel könnte man auch. Freude, dass der andere auch nicht Hunger haben muss, heute Abend zum Beispiel. So wird aus dem Ersten, aus dem, der alles hat, wird einer, der das gar nicht mehr sieht, weil sein böses Auge nur noch auf das schaut, was der andere hat. Man soll nicht neidisch sein, ist ein guter erster Schluss, den man aus dem Gleichnis ziehen kann. Sonst macht man nur all das Gute, was man doch hat, wertlos. Ein zweiter Schluss, den man auch ziehen kann aus dem Gleichnis, ist der, dass man sich Abmachungen bewusst. Das klingt jetzt ein bisschen technisch vielleicht, weil das Gleichnis ist ja, sonst wäre es kein Gleichnis, eine Vergleichsgeschichte. Da wird vom Himmelreich geredet. Mit dem Himmelreich sage ich es wie mit einem Gutsbesitzer, der einen Weinberg besitzt. Das ist ein Vergleich. Es geht um Gott. Es geht um Gott und den Jesus kann man auch noch vermuten in dem Gleichnis, nämlich die Person vom Verwalter, der da am Abend jedem seinen Lohn auszahlt. Der Weinbergbesitzer steht neben seinem Verwalter, ein Bild für Gott Vater, der neben seinem Sohn Jesus steht, wo beide das Gleiche sagen und tun. Und darum tönt es eben ein bisschen gar technisch, der Schluss, den ich gezogen habe. Im Gleichnis, also in der Erzählung, da leuchtet es zwar noch recht gut ein, man soll sich Abmachungen bewusst sein. Der Arbeiter soll sich doch einfach nochmal bewusst machen, dass er sich auf einen Tageslohn hat am Morgen. Oder wir haben gehört, am Morgen haben sie abgemacht, der Weinbergbesitzer hat gesagt, geh arbeiten, ich will dir geben, was recht ist. Also ein Denar, ein Tageslohn war die Abmachung. Also die sind sich einig. Der Arbeiter soll sich doch einfach nochmal bewusst machen, dass er sich auf einen Tageslohn geeinigt hat am Morgen und den auch bekommen hat. Nämlich auch kein Grund zum Murren am Abend. Er soll sich einfach nochmal bewusst machen, was abgemacht ist und dann zufrieden sein. So deutlich sagt ja auch der Weinbergbesitzer, nimm deinen Lohn und geh heim. Ich habe dich nicht unfair behandelt, bist zufrieden. Aber im übertreiten Sinn, vom Gleichnis in unsere Welt, im übertreiten Sinn ist es dann ein bisschen schwierig, weil es stellt sich die Frage, ja, welche Abmachung haben wir denn gemacht mit Gott? Wenn ich jetzt euch fragen würde, was ihr so für Abmachungen gemacht habt mit Gott, dann würden vielleicht sogar ein paar Antworten kommen. Weil das kommt vor, dass man vielleicht in einer Not mit Gott eine Abmachung trifft. Und von zwei Leuten, die uns sind, weiss ich es per Zufall, dass sie so Abmachungen mit Gott gemacht haben. Oder besser gesagt, zwei Leute, die heute ob uns sind, nämlich da oben, die zwei Kirchenfenster. Über den Martin Luther, das ist Über den Martin Luther wird berichtet, dass er einmal während einem üblen Gewitter verrissen war und fast nicht mehr heimgekommen ist. Und dann hat er mit Gott abgemacht, dass er Mönch wird, wenn er das Gewitter überlebt. Und der Zwingli, der dort drin, war in der schlimmen Lage, gewesen, dass er mit der Pest angesteckt worden ist. Also da ist Coronavirus direkt dagegen. Eine Krankheit mit wirklich sehr schlechten Überlebenschancen und extrem ansteckend. Auch von ihm, vom Zwingli, wird gesagt, dass er mit Gott abgemacht hat, dass er ab Genesung, ab gesund werden, sich ganz auf das Evangelium einlassen werde. So Abmachungen oder auch so ähnliche machen Menschen manchmal mit Gott. Aber ist das wirklich das, was im Gleichnis gemeint ist? Können wir so mit Gott so Abmachungen treffen? Am Morgen einigen wir uns mit Gott auf einen Tageslohn und dann haben wir den dann wirklich am Abend auch zu gut. Die Frage ist im Fall nicht so einfach zu beantworten, wenn ihr jetzt vielleicht vermutet. Weil wahrscheinlich erwarten ihr, dass sie jetzt die Grösse von Gott betonen und sagen, dass wir als kleine Menschen sicher nicht mit dem allmächtigen Gott verhandeln und dann seinen Segen einfordern. Das würde auch seine Berechtigung haben, so eine Aussage. Im Gleichnis wird ja auch deutlich, dass man nicht einfach so kann zum Weinbergbesitzer, der lässt sich gar nicht darauf ein. Das muss man schon sehen. Der die Hose anhat, das ist der Weinbergbesitzer. Und der Arbeiter wird recht deutlich an seinen Platz verwiesen. Also der Arbeiter, der murrt, der schimpft. Das, was der Wilhelm Busch, ein paar von euch haben den Namen vielleicht schon gehört, das war ein bekannter Prediger vom 20. Jahrhundert. Das, was der Wilhelm Busch immer betont hat, Gott grösser ist und wir nicht einfach Gott vor Gericht ziehen können, das ist schon richtig und kommt deutlich in dem Gleichnis vor. Aber nichtsdestotrotz haben wir das Element der Abmachung in dem Gleichnis. Irgendwie kommt Fairness doch vor in dieser Geschichte, die der Jesus erzählt. Und so möchte ich jetzt zum Schluss von dieser Predigt noch den Blick auf den Taufspruch von Fabian richten. Aus dem Psalm 91 ist es ein Taufspruch. Auf Hochdeutsch heißt er: Den Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß auf einen Stein stoßest. Das ist der Zuspruch an den Psalmbetter, also an den, der den Psalm geschrieben hat. Der den Psalm geschrieben hat, das ist ja selber am Staunen darüber, wie er so viel Gutes hat und so viel Bewahrung erlebt. Und im Psalm kommt, also ich lese es nicht den ganzen Psalm, wenn ihr könnt ihn anschauen, ist auch im Gesangbuch drin, irgendwo bei der 160, 130er Nummer umeinander, oder 110. Psalm 91, in dem Psalm 91 kommt wie eine zweite Person vor, die zu ihm sagt, das ist tatsächlich so, Gott beschützt dich und Gott hat tatsächlich seinen Engel befohlen, dich zu behüten und zu bewahren. Und dann kommt am Schluss von dem Psalm Gott selber zu Wort. Das ist halt so bei Psalmen, da muss man immer, wer redet jetzt gerade zu wem. Im Psalm 91 ist es der Ich-Erzähler plus die zweite Person, die zu ihm redet und dann eben auch noch Gott, der redet. Und Gott begründet in seiner Rede, wieso er den Psalmbetter so beschützen tut. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er erkennt meinen Namen. Das müssen wir so als Ergänzung zum Psalmspruch von Fabian noch denken dazu. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er erkennt meinen Namen. Das ist der Grund für den Segen. Oder anders gesagt, das ist die Abmachung. Gott macht mit dem Mensch ab, auch mit dem Fabian Elia. Ich will dich schützen. Ich will dich schützen, weil du meinen Namen kennst. Und der Fabian kennt den Namen von Gott. Er ist getauft worden auf den Namen von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und weiter geht die Abmachung, wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Wenn wir den Namen uns an ihn hängen und ihn anrufen, dann ist die Abmachung, dass er uns erhören wird. Dann werden das Letzte Erste. Amen.